Welche Quelle haben Sie da? Also ich meine, ich habe... Soll ich dir vorlesen? Ja, unbedingt. Ich habe nicht geschrieben, dass Verhinderer, also sozusagen, dass ihr Verhinderer seid, sondern... Dann mach mal die Quelle offen.
Das mache ich sehr, sehr gerne.
Im Zusammenhang mit Tempelhof und Flüchtlingen.
Wir werden uns einschränken müssen, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Das gilt für das Tempelhofer Feld, das gilt aber ebenso für die vielen anderen Brachen und Lücken auf Berlins Landkarte. Jeder will Neubau. Oh, jetzt gesprungen, Entschuldigung. Jeder will Neubauten, aber niemand in seiner Nachbarschaft. So ganz nah sind die anderen dann doch nicht wirklich willkommen.
Das ist was anderes. Na, niemand will Neubauten. Wir wollen Neubauten.
Eine interessante Beobachtung. Ja.
Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Art Schizophrenie. Also jetzt nicht bei euch, jetzt ganz konkret, das spielt da an auf die allgemeine Stimmung in Kreuzberg, in Friedrichshain oder sonst wo, wo ganz viele Lücken geschlossen werden könnten, sollten, wahrscheinlich auch müssten, vor dem Hintergrund dessen, was in der Stadt zurzeit passiert, bevölkerungstechnisch. Und das eben sehr oft, wenn es dann um Spielplatz geht, wenn es dann um eine Grünfläche geht oder wenn es dann sozusagen um Partikularinteressen geht, sehr schnell dann sozusagen zu Protesten führt. Das ist in Schöneberg so, in der Krellestraße, egal wo man hinguckt, es ist so. Es ist auch verständlich, das ist auch ein demokratischer Prozess und es ist auch nichts dagegen einzuwenden. Meine These war nur, wir müssen uns einschränken, wenn wir tatsächlich mit dem Wachstum der Stadt klarkommen wollen. Das betrifft, glaube ich, jeden. Und dann wird es eben schwierig. Da wird man über Verteilung und sozusagen Einschränkung reden müssen. Das ist genauso wie die Diskussion jetzt über die Flüchtlinge in Gesamtdeutschland. Die Verteilung auf die verschiedenen Bundesländer, auf die in europäischen Maßstab und im Maßstab der Berlins, also auf die Bezirke. Diese Debatte werden wir führen müssen. Und insofern Gratulation, dass ihr eben für eine Bebauung seid und insofern sind wir gar nicht auseinander. Ich meinte diesen speziellen Fall nicht gemünzt auf diese Initiative.
Und ich würde jetzt an der Stelle zur anderen Initiative überleiten wollen. Wir waren jetzt schon beim Stichwort Verhinderer. Also man gewinnt teilweise den Eindruck, dass Bürger Veränderungen vor der eigenen Haustür nicht abkönnen. Also wenn sie vor der eigenen Haustür irgendwas macht, ist sofort eine Bürgerinitiative am Start. Bei Ihnen ist das Interessante tatsächlich, dass es eben nicht vor der eigenen Haustür war. Und dieser Eindruck, dass sich jemand gegen Veränderung wehrt, also sich gegen Bebauung sperrt, der wäre naheliegend, wenn wir uns jetzt die Initiative 100% Tempelhofer Feld anschauen. Kerstin Meyer und Margarete Heidmüller werden uns jetzt mal berichten, wie sich diese Bürgerinitiative entwickelt hat und wie sich hier das Zusammenspiel mit den Medien und der Politik auch entwickelt hat.
Ja, vielen Dank. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Sehen Sie das Tempelhofer Feld? Das ist ein Bild, das hat der Astronaut so und so vor 2 Jahren aufgenommen, irgendwann im Winter. Und man sieht viele Flecken und dieser Fleck hat die Form von Tegel und dieser Fleck hat die Form von Tempelhof. Und da sieht man auch schon, dass wir hier nicht über ein Backyard reden, sondern über eine Fläche in der Stadt, die natürlich total relevant ist. Jeder, der abgehoben ist oder gelandet ist in Berlin, weiß, so sieht das aus. Das ist eine große, riesige, große Fläche, Freifläche mitten in der Stadt, etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Tempelhof, muss ich für viele hier wahrscheinlich nicht mehr wiederholen, ist auch ein symbolischer großer Fleck im ein Herz, also sozusagen das für das Herz, steht für das Herz Berlins, steht für Freiheit, für Westberliner zumindest. Das war noch Rosinenbomber, da hat Margarete noch so ein schönes Detail. Kannst du nochmal zurückgehen? Ja. Die sind wohl im Abstand von 15 Sekunden dann irgendwann gestartet und gelandet. Also sieht man so, wie die so dran gearbeitet haben, dieselben Flugzeugtypen zu haben und so weiter, um das möglich zu machen. Also, und das ist dieses Vorfeld, das jetzt wieder sehr diskutiert wird. Eine riesige Fläche kann man gleich nochmal sehen hier. Das sind 2,5 Kilometer in eine Richtung. Das ist das Flughafengebäude. In diesen Hangars hier wohnen jetzt im Moment, sind untergebracht 5.000 Flüchtlinge. Gibt es heute eine tolle Reportage in der City, habe ich mitgebracht. Das ist dieses Vorfeld, dieses riesige Vorfeld, 250.000 Quadratmeter und unser schönes Tempelhofer Feld. Flughafenschloss, ganz kurz, Flughafenschloss.
Kann ich kurz weitermachen. Der Flughafen wurde 2008 geschlossen nach einem verlorenen Volksentscheid. Und 2009 hat sich dann schon eine Bürgerinitiative gebildet, beziehungsweise ja, 2009, die geforderten, dass der Flughafen als Park eröffnet werden sollte. Und die haben dann versucht, Tempelhof hieß das, die haben dann versucht, das Feld zu besetzen, was natürlich illusorisch ist, 380 Hektar zu besetzen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Es gab dann am Tempelhofer Damm, gab es dann diese Proteste. Und das hat aber dazu geführt, dass der Senat eingelenkt hat und hat dann die Grün Berlin beauftragt, das Feld als Park zu eröffnen. Das geschah zwar im Frühjahr 2010. Und man hat das sehr rudimentär als Park eingerichtet, also hat alle Zeichen auf dem Feld gelassen, die auf einen Flughafen hinwiesen, und hatte sich eigentlich vorgestellt, dass die Berliner diese Fläche, die sie auch als Brache so bezeichneten, total langweilig finden und sowieso nach ein paar Jahren sagen würden, das ist hier so öde, da kann man ruhig bauen oder man kann es einfach als Park richtig umgestalten. Und dann wurde im Mai 2010 wurde das eröffnet und es passierte genau das Gegenteil. Die Menschen kamen und sie waren so begeistert und so baff, wie toll diese große Weite war, dass sich da im New unheimlich viele kleine Gruppen fanden und Initiativen, die irgendwelche Sachen erfunden, gegründet oder gemacht haben. Zum Beispiel die Allmendegärte, heute mit großem Erfolg. Das ist einer der großen touristischen Attraktionen inzwischen in Berlin. Das muss man wirklich sagen. Die Betreiber oder die Nutzer dieser Gärten haben inzwischen das Problem, dass sie ihre eigenen kleinen Mini-Parzellen, die sie da pflegen, nicht mehr nutzen können, weil immer so viele Touristen da sitzen. Und das ist, also ist natürlich ein lustiger Gag. Und also es kommen jedes Jahr mehr und mehr Besucher auf das Feld. Wir haben, die Grünen Berlin hat es im letzten Jahr gezählt, wir hatten an einem ganz normalen Sommerwochenende hatten wir bis zu 50.000 Besucher auf dem Feld, sonntags 30.000, samstags 20.000 oder mal im Wechsel. Das ist schon eine ziemliche Zahl. Und wir haben bei den großen Drachenfest oder so, ist dann diese Menge plus noch mal 30 an Besuchern, 30.000. Also das muss ein anderer Park erstmal nachmachen, das kann, glaube ich, nur der Central Park in New York. Und hier nochmal eine Impression vom Winter auf dem Feld. Dort wird ja auch inzwischen, wenn wir Schnee haben, Langlaufsport betrieben. Und dann haben wir hier den wunderschönen Biergarten, der sehr gut besucht ist. Und bei den Allmendegärten ist es inzwischen so, dass der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Deswegen sind sie auch solche touristischen Attraktionen. Und wir haben im Spätsommer erleben wir es dann, wenn das Feld gemäht wird, dann wird das jedes Mal, es machen glaube ich inzwischen jedes Mal andere landwirtschaftliche Betriebe, die dann das Gras mähen und aufstapeln und sich tatsächlich immer sehr lustige Sachen ausdenken, wie zum Beispiel diese Tribünen. Das wird alles sehr von den Besuchern genutzt und auch gepflegt. Also man ist wirklich erstaunt, wie viel von den Rollen tatsächlich heil bleiben. So. Und dann gibt es natürlich auch, also es gibt, oder sagen wir mal so, es gibt überhaupt gar keine Grenzen, was man dort auf dem Feld alles machen oder nicht machen kann. Also diesen jungen Mann mit dem Schlagzeug, den habe ich da zufällig getroffen, warum er das macht. Und er sagt, er findet das so toll, er hat noch nie auf einer Landebahn gespielt. Und jetzt spielt er heute hier und alle anderen dürfen das auch tun. Und so haben sich die Kinder einfach daran gesetzt und auch gespielt. Und dann haben wir die Kiter, die inzwischen auch eine Attraktion im Stadtbild sind. Und ja, Mütter mit Kindern, alle üben, bewegen sich irgendwie. Es wird unglaublich viel Sport dort gemacht. Man kann das Feld eigentlich auch nur nutzen, wenn man irgendetwas auf Rollen als Fortbewegung hat, weil es einfach zu groß ist. Begeisterung. ja, und dann kam der Senat und stellte seine Pläne vor. So, und das gab natürlich, da ging eine Schockwelle durch die Stadt. Also wir haben es jedenfalls so erlebt. Und das waren zum Beispiel die Pläne von der Landesbibliothek. Hier sieht man nochmal auf dem Flächennutzungsplan, wie viel Fläche tatsächlich. Aktuelle Flächennutzungsplan. Immer noch. Also der Senat hat trotz gewonnenem Volksentscheid den Plan nicht verändert. Und so hat sich dann damals diese Bürgerinitiative gegründet und mit dem Ziel, das komplette Feld zu erhalten. Und wir hatten also die Idee, dass wir ein Gesetz schaffen, was das Feld wirklich komplett vor Bebauung schützt. Und das heißt, verboten war zum Beispiel auch die Vermarktung in irgendeiner Form. Also es dürfen... Ja, das war 2011 oder 12. Ich war noch nicht ganz am Anfang dabei. Es war am Anfang eine ganz kleine Gruppe, die erstmal nur dieses Gesetz geschrieben hat. Und ich bin selber dazu gekommen, so ein Vierteljahr vor der ersten Unterschriftensammlung. Muss ich vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob alle genau wissen, Volksentscheid hat drei Stufen. Die erste Stufe muss man das Gesetz schreiben, 20.000 Unterschriften sammeln. Dafür hat man 6 Monate Zeit. Wir haben 25.000 oder 30.000 Unterschriften in 6 Wochen gehabt. Und dann geht das Gesetz in das Abgeordnetenhaus, wird entweder betrachtet oder nicht. Bei uns wurde es gar nicht beachtet. Dann kamen wir in die 2. Stufe, hatten 4 Monate Zeit, um 180.000 Unterschriften zu sammeln und haben 240.000 am Ende abgegeben. Und dann die 3. Stufe ist dann die Abstimmung per Wahl und zusammen mit der Europawahl. So, und jetzt wollte ich noch mal kurz eingehen auf die Unterschriftensammlung, weil Sie hatten das ja angesprochen, die Frage, wie weit die Bürgerinitiativen dann überhaupt alle einbeziehen können und ob das dann der richtige Ort ist. Und wir haben tatsächlich die gegenteilige Erfahrung gemacht, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir das vorher analysiert haben, überlegt haben, wie kriegen wir denn alle an den Tisch? Und an den Tisch, das war zum Beispiel einer unserer Fahrradtische. Die Frage war einfach, ist dieses Thema zu komplex oder nicht? Und wir sind erstmal von der These ausgegangen, dass es gar kein Thema gibt, was zu komplex sein kann. Man kann jedes Thema, wenn man will, so aufbereiten, dass jeder es auch versteht. Und ich meine, vielleicht ist das eine der Grundregeln, die ich in meiner Filmarbeit gelernt habe, dass ein Film ist nur dann gut, wenn ihn jeder versteht und irgendetwas mitnehmen kann. Und so haben wir eigentlich auch nach diesem die ganze Kampagne aufbereitet. Also das heißt, wir haben wöchentliche Pläne veranstaltet auf unseren Treffen. Teamtime haben wir nicht darüber gesprochen, warum wir jetzt da sind, sondern wir haben überlegt, was wir tun können und haben uns gegenseitig geschult im Diskutieren, geschult im Unterschriftensammeln, geschult darin, wie kann ich jeden ansprechen. Und wir sind, einer von uns sagte immer, wir müssen raus aus der Komfortzone, weil wir standen natürlich immer auf dem Tempelhofer Feld. Also sind wir in die Stadthalle gegangen, wo es am schwierigsten war. Also wir waren in Marzahn, in Hellersdorf, in Spandau, wir waren in Reinickendorf, wir waren in den Randgebieten und plötzlich kannte man uns überall. Und das war ganz toll und das hat uns unglaublich geholfen später. Also hier sieht man uns nochmal im Kampagnenbüro beim Auszählen der Listen. Hier, da sind sie in unserer Wohnung gestapelt.
Das kann man sich auch mal vorstellen. Also im Vergleich zu dem Eilverfahren, mit dem der Senat jetzt ein Gesetz ändert.
Ja. Das ist unser letzter Held, der größte Held, der hat am Tag, als wir die Unterschriften abgeben sollten, die 240.000, stand er dort und hat auf uns gewartet. Die Landeswahlleitung sagt, wir können bis 24 Uhr abgeben. Wir kamen 11:45 und er stand dort und sagte, ich habe schon so lange auf euch gewartet, ich wollte der Letzte sein, der unterschreibt. Und vielleicht nochmal zu der Wahl. Wir hatten also, nachdem wir die Unterschriften alle abgegeben hatten, kam eigentlich das größte Stück Arbeit. Wir dachten, wir hätten jetzt Ruhe, jetzt muss ja nur noch abgestimmt werden und jetzt ging eigentlich die Kampagne erst richtig los und wir mussten eigentlich jetzt die Information in die Stadt bringen, dass es noch ein zweites Gesetz geben wird und wie können wir die Leute davon überzeugen, also wie können wir das erklären, dass wir haben unser Volksgesetz, haben alle inzwischen verstanden, was wir wollen, aber auf dem Abstimmungszettel sind jetzt plötzlich 2 Gesetze und die sind ähnlich formuliert. Der Senat hatte sich in seiner Formulierung an unsere angelehnt und zwar so, dass es für einen Laien nicht mehr zu unterscheiden war. Es ging nicht mehr. Und diese Information, das war wirklich das Schwierigste, das jetzt in die Stadt zu tragen. Und da haben wir überlegt, dann muss unser Weg, wie wir das erklären, muss so einfach wie möglich sein. Und wir hatten einen in der Kampagne, der sagte immer, meine Mutter versteht das nicht, meine Mutter muss es verstehen. Das hat uns so gerettet, dass wir einen hatten, der mit diesem Argument, Winfrieds Mutter muss es verstehen. Und dann kamen wir auf die Idee, als wir das Muster sahen von dem Abstimmungszettel. Oben stand unser Entwurf unten vom Senat. Also es war wirklich nicht zu verstehen. Und die Lösung kam, indem wir gesagt haben, okay, wir müssen oben müssen wir auf Ja und unten Nein ankreuzen. So, aber wie vermittelt man das? Dann haben wir gesagt, okay, das ist der Slogan, oben Ja, unten Nein. Und dann haben wir das erstmal so anderen erzählt und die Älteren am Feld, die haben alle gekichert und haben gesagt, oben Ja, unten Nein. Und dann wussten wir, genau, das ist die Idee. Und dann haben wir das auf Plakate geschrieben, auf Flyer, überall, oben Ja, unten Nein. Und dann hat der Senat das umgedreht und hat ein Plakat gemacht, oben Nein, unten Ja. Und dann hieß es, das ist Prostitution. Und das war großartig, das war so toll. Und da muss ich Ihnen sagen, wirklich, da haben wir alle mitgekriegt. Alle haben das verstanden, haben gefragt, was heißt denn oben Ja, unten Nein? Und wollten wissen, okay,
Frau Heidmüller, die Begeisterung ist Ihnen heute noch anzumerken. War eine interessante Abstimmung damals, aber wir wollen ja eigentlich auch auf das Verhältnis zu den Medien blicken. Ne? Ja. Und Frau Meier, Sie erzählten mir im Vorgespräch, dass damals, als Sie mit Ihrer Kampagne in die Öffentlichkeit gegangen sind, Ihnen kaltes Desinteresse aus den Redaktionen entgegengeschlagen ist. Beschreiben Sie doch mal das Verhältnis, wie hat sich das Verhältnis zu den Medien entwickelt?
Genau, das waren so die letzten 6 Monate. Also wir hatten ja eben die Unterschriftenkartons gesehen, die mussten wir abgeben, die 200.000 am 13. Januar war es. Ja? Und also wir haben nur auf diesen Tag hingearbeitet, also um 5 Uhr sind wir nochmal raus Unterschriften sammeln, weil noch nicht genug waren, die kamen alle sozusagen in den letzten Stunden. Und dann an dem, das war Montagabend, und dann haben wir die abgegeben, dann haben die gezählt und dann Dienstagmorgen saßen wir im Büro und plötzlich klingelte das Telefon, ja, und dann war die Presse dran, die sich vorher noch nicht interessiert hatte, also mit Ausnahmen, aber und dann haben wir angefangen, also dann haben wir angefangen zu merken, okay, wir müssen jetzt auch sozusagen in der, die Medien mit, die arbeiten jetzt quasi mit uns oder wir müssen dafür sorgen, dass die uns auch helfen in unserer Kampagne, ne. Und das hat sich dann geändert, also am 1. Januar, am 2. Januar waren wir zum ersten Mal im Radio, also sagen wir mal, für diese Unterschriftenkampagne, da mussten wir echt betteln. Also ich habe über Weihnachten alle Redaktionen angeschrieben und gesagt, ey, wir machen hier eine Unterschriftenaktion, Tempelhofer Feld, sagt euch das was und so. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ne? Und dann 6 Monate später, im Mai, waren wir quasi, also kurz so die 2 Wochen vor der Abstimmung, das war irgendwie so, was habe ich noch nicht erlebt. Also jeden Tag auf der ersten Seite irgendwas Tempelhof. Und meistens für uns immer so, ob das gut ist, nicht so gut. Ja. Und wir hatten natürlich Angst, dass es personalisiert wird. Wir haben irgendwie alle Biografien gecheckt. Ey. Und wenn irgendwas fishy war, dann jetzt gehst du mal in die zweite Reihe und kommt ein anderer vor und so, damit da nicht irgendwas gegengespielt wird. Ne? Also auch, man muss auch sagen, auch die Gegenseite, der Senat hat uns erst ernst genommen nach den 200.000 Unterschriften. Da war auch in der ersten Woche war sofort Anklage, also in der Presse lanciert, wir hätten Unterschriften gefälscht. Da mussten wir eine Woche lang gegen diesen Spin irgendwie ankämpfen. Am Anfang haben wir uns dann auch Sorgen gemacht, mittlerweile haben wir gelernt, sowas vergeht auch wieder schnell. Ja. Gut, jetzt kannst du noch mal durchmachen, nur noch mal kurz das Wahlergebnis. Das Wahlergebnis war, also wir sind mit allen Mitteln in die Stadt. Diese Kampagnenzeitung, die möchte ich gleich noch mal, also wir haben auch zum Beispiel sowas, gehst noch mal eins vor, was total wichtig war. Also wir mussten ja nicht nur in die Stadt bringen, diese Inhalte, die wir vertreten, sondern wir mussten gleichzeitig mit genauso viel Aufwand noch mal auf die U-Bahn, mit genauso viel Aufwand erklären, was ist denn das eigentlich für ein Verfahren, ein Volksentscheid und was unterschreibe ich da und was passiert dann und was ist meine Aufgabe. Wir mussten den Leuten erklären, dass man sich nicht enthalten kann. Wenn man nicht geht, stimmt man dagegen. So ist das Prozedere. Das heißt, wir mussten, warum wollte ich das jetzt, weiß ich nicht mehr. Ja, also wir mussten den Leuten erklären, sozusagen das Verfahren erklären und dann noch für die Inhalte Kampagne machen. Ja? Und lustigerweise ist es jetzt wieder. Ja? Jetzt soll der Volksentscheid gekippt werden über das Abgeordnetenhaus. Jetzt rufen die Leute an, was kann ich machen? Dann sage ich, ja, parlamentarische Demokratie, jetzt müssen wir an die Abgeordneten. Ja? Man muss sozusagen, und man muss den Abgeordneten auch erklären, was in dem Gesetz steht. Irgendwie muss man ganz viel Informationen irgendwie in die Stadt bringen. Und das war letztlich, haben wir gesagt, das ist, also haben wir, und so haben wir uns letztlich immer im Unterschied zu einer Partei verstanden. Und das war auch den Medien ganz schwer zu erläutern. Eigentlich, wir stehen hier nicht für jemanden und wir werden nicht gewählt bei dieser Wahl. Ja? Wir vertreten niemanden, sondern wir sind hier die Logistiker, die dieses Verfahren zwar initiiert haben, aber jetzt eigentlich nur dafür sorgen, dass diese Wahl stattfindet und dass die Leute informiert zur Wahl gehen. Ne? Ja.
Und mit Blick auf die Uhr, ja. Frau Meier, verzeihen Sie mir, ja. Ist Ihnen noch irgendetwas wichtig? Dann machen Sie jetzt schnell noch 2 Sätze, weil wir müssen leider noch ein bisschen voranschreiten.
Also wir hatten Mehrheiten in allen Bezirken, muss man sagen. Das war ein fulminantes Ergebnis für die, die es nicht wissen. 739.124 Stimmen in allen Bezirken. Jetzt gehst du noch mal runter. In die allerletzten, da habe ich noch 3 Zeitungsartikel. Und dann nach dem... Das war sozusagen die Headline der BZ nach dem Wahltag, die natürlich sehr überrascht war über das Ergebnis. Da hatte offensichtlich Berlin anders gestimmt, als es die BZ empfohlen hatte. Und dann wurde gleich Explosionsgefahr getitelt. Aber sozusagen jetzt mal noch zu der Wirkung. Also, es war sehr auffällig, also es war für uns alle sehr überraschend, die Dynamik, die das Ganze hatte. Es hat sozusagen die politische Kultur in Berlin verändert. Das wurde sogar von Said Raed Saleh gesagt, dass die Bürgerinitiativen beleben die politische Kultur. Der hatte aber damit, gehst du mal noch 2 runter? Hier. Dann meinte er damit, okay, das machen wir gleich weiter. Und eine Woche später hat der Senat dann die Olympiadebatte lanciert. Dann hatten wir sofort 2 Wochen drei Wochen nach dem Volksentscheid eine Pressekonferenz gemeinsam mit den Mieteninitiativen, die sozusagen zu dem Zeitpunkt schon beschlossen hatten, den nächsten Volksentscheid zu lancieren. Und das ist hier, uns sind unsere Freunde vom Dragone-Areal, also das Symbol 100% wurde dann aufgegriffen von anderen Initiativen, ganz schnell. Und hier noch der 100% Mauerpark auch. Ja. Und das war das Letzte, okay. Ja. Also das war sozusagen die weitere Wirkung in die Stadt.
Und ein Journalist, der genau diese Entwicklung intensiv mit begleitet hat oder hin und wieder mit begleitet hat über die ganze Zeit, das sind Sie, Herr Schönwall, für den Tagesspiegel als Reporter. Mich würde interessieren, wie war denn das damals in Ihrer Redaktion? Wann sind Sie denn auf diese Bewegung, diese Initiative aufmerksam geworden und wann haben Sie beschlossen, hey, das bringen wir in die Zeitung?
Ich habe ja so einen kleinen Abriss.
Ein Mikrofon ist zu wenig. Ich weiß nicht, ist das jetzt das Stichwort für den kleinen Abriss sozusagen? Ja, also wann weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwann waren ein paar Chaoten auf dem Feld, die gesagt haben, kein Neubau. So war das ein bisschen. Ja, also nimmt man das ja wahr. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Wir sind ja die Lügenpresse, wir dürfen das. Aber wenn eine kritische Masse erreicht ist, eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschritten ist, dann beginnt der faule Redakteur an nachzudenken. Und was wollen die denn eigentlich und wo kommen die her und was sind das für Leute? Dann prüft man natürlich die ganzen Biografien, ob es fishy ist, fand ich ganz nett. Natürlich tun wir das nicht, aber man fragt sich dann, aus welchem Bereich ist das und so weiter. Weil das ja sehr interessant ist, nochmal nachgeguckt, wie unser Meinungsbild sozusagen verlaufen ist innerhalb der Jahre, die wir das begleitet haben. Und habe einfach nochmal die Meinungsartikel. Es gibt beim Tagesspiegel keine Leitmeinung. Anders als bei Schupelius oder bei der Bild-Zeitung, das gibt es beim Tagesspiegel nicht. Da muss ich alle enttäuschen. Das ist wirklich so. Ich bin eher einer, der vielleicht mal auch steile Thesen vertritt. Es gibt Leute, die eher wirtschaftsnahe Thesen vertreten. Es gibt Leute, die aus dem politischen Bereich eine gewisse Couleur haben. Alle dürfen ihre Meinung und ihre Richtung sozusagen vertreten. Und das Ergebnis liest man dann im Tagesspiegel. Und wenn man dann die Meinungsbild über ein paar Jahre verfolgt, stellt man überrascht fest, aha, interessant, diese verschiedenen Positionen tauchen immer auf. Und jetzt erzähle ich einfach der Reihe nach, was passiert ist. Oktober 2012 zum ersten Mal, Meinungsstück, These, Kosten des Verzichts auf Wohnungsbau am Feld kostet 300 Millionen Euro für die Stadt. Das war eine Zahl, die vom Senat lanciert wurde. Gleichzeitig die These, es gibt geniale Provisorien auf dem Feld, die das nutzen und viele Leute anziehen. Das, was Sie jetzt gerade geschildert haben. Es gibt innerhalb der Bevölkerung auch eine Sehnsucht nach der Insel der Ruhe. Eine zwiespältige Sehnsucht, einerseits natürlich zu Recht, weil man eben in der Busy-Stadt irgendwie mal seine Ruhe haben will. Andererseits ist es auch eine Sehnsucht nach dem Stopp der Veränderung, die Stadt erfasst. Im selben Monat ein zweites Meinungsstück. Müller hatte gerade den Masterplan für das Tempelhofer Feld vorgelegt. Wir haben geschrieben, es ist riskant, weil die Anwohner gegen das Projekt sind. Und das sind Müllers Wähler, also damals Bausenator. Eine öffentliche Debatte ist wichtig, das hatten wir damals schon gesagt, also von uns aus sozusagen, unabhängig jetzt von dem, was passiert sozusagen in der Bewegung selbst. Und wir haben aber auch geschrieben, der Bausenator ist mutig, er stellt sich den Anfeindungen. Da gab es wohl eine öffentliche Diskussion über den Masterplan und dem hat er sich gestellt, was wir insgesamt begrüßt haben. Ein Jahr später, August 2013, haben wir geschrieben, anders als die BZ, der Initiative wird es leicht fallen, 174 Stimmen zu sammeln für die Initiative. Wir haben aber auch geschrieben, 4.700 Wohnungen sind verträglich für das Feld, also durchaus eine Pro-Randbebauung-Position, aber wozu soll da Wasserfläche entstehen? Die Bezirke werden nicht einbezogen und so macht der Senat die Initiative stark, die gegen jegliche Bebauung ist, weil eben da schon ein Kommunikationsproblem sich abzeichnete. September 2013, da beginnt die heiße Phase des Volksbegehrens. Müller kontert und bietet 50% billige Wohnung, also sozusagen die Gegenstrategie des Senats, der dann sagt, guck mal, wir machen was für euch alle Berliner. Der Bezirk Tempelhof Schöneberg will aber weniger Wohnungen auf dem Feld. Opposition weist auf finanzielle Risiken hin und die CDU fordert mehr Bürgerbeteiligung. Da wurde auch schon deutlich, dass es auch innerhalb des Senats ein Schisma gibt, also CDU distanziert sich von SPD. Januar 2014, schreibt ein Kollege, Stadtplaner Richard, Fundamentalismus sei das, die Haltung der Initiative. Es werde doch eine super moderne Bibliothek gebaut, die ihren Reiz habe, also Wovereits Prestigeprojekt. Der Senat kann sich durchaus mit seinen Plänen durchsetzen, natürlich völlig falsch. Ich sah das auch völlig anders damals schon. Und aber so oder so gewonnen hat die Demokratie durch den Volksentscheid, weil er der Katalysator der Debatte um das Feld sozusagen ist. Also wir haben immer sozusagen auch die konservativen Kollegen sozusagen das im Auge gehabt. März 2014, da haben wir dann aufgedeckt, dass der Altbau 600 Millionen Euro Sanierungsstau hat. Das braucht man, das Geld. Um das Geld reinzuholen, muss so viel und so dicht bebaut werden, die Ränder des Feldes. Und das führt natürlich zum großen Problem, weil man da ja eine ganz andere Intention verfolgt, als das, was man immer eben verteilt hat, sozusagen propagiert hat, nämlich schöne Wohnungen zu bauen. Es musste dicht und hoch gebaut werden. Da kippte auch die Stimmung innerhalb der Redaktion. April 2014, Architekturwettbewerb für ZLB-Neubau ist entschieden. Das Feuilleton schreibt von unerschrockenen Visionen, die da gelobt werden. Das war eine Einzelmeinung der Kulturleute. Die sind natürlich immer so für ästhetische Reize sehr empfänglich und die Reflexion bleibt dann manchmal ein bisschen, die politische Reflexion und bleibt dann manchmal ein bisschen auf der Strecke. Mai 2014, Abstimmung über Tempelhof als Abstrafung Wovereit für Wovereit und der BR-Senat. Das war ein Kollege, der das so interpretiert, ne? Also sozusagen eigentlich wollen alle Wovereit loswerden und weil er den BR da unter anderem mitverschuldet und er amtsmüde ist und das wäre aber ein Fehler, deshalb für die 100% Tempelhof zu stimmen, weil darum geht es ja gar nicht und er warnt, dass wir in 15 Jahren 150.000 Menschen mehr in Berlin haben könnten. Das war vor einem Jahr. 150.000 Menschen mehr in Berlin in 15 Jahren, die haben wir nächstes Jahr schon. Also das ist Wahnsinn. Oktober 2014 ist alles entschieden, das Feld verfällt, weil der Senat die Reparaturen schleifen lässt, sozusagen eine herbstliche Nachlese, wenn man so will. Ja, genau, das Gebäude und der Senat ist jetzt sauer und eingeschnappt, weil er verloren hat und lässt jetzt alles verfallen und deshalb waren wir dann eben da schon sehr kritisch. Kurzum, das soll zeigen, ich weiß nicht, ob das sozusagen deutlich wurde, das Meinungsbild beim Tagesspiegel ist nicht einheitlich. Es ist sozusagen, es hängt von der jeweiligen Sichtweise der einzelnen Kommentierenden oder Leitartiklern auf ein bestimmtes Thema ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu leitern innerhalb unseres Hauses mit ganz verschiedenen Ergebnissen. Und im Zuge der Jahre hat sich die politische und gesellschaftliche Gemengelage massivst verändert. Und dies spiegelt sich auch wieder in den Recherchen und in den Thesen, die in den Leitartikeln und Meinungsstücken wiedergegeben werden.
Und Herr Schönwein, noch eine ganz kurze Nachfrage. Ich glaube, das kam jetzt von beiden Bürgerinitiativen. Warum brauchen Medien die Betroffenheit? Warum brauchen Sie Protagonisten? Warum müssen Sie Einzelpersonen oder warum picken Sie Einzelpersonen raus und erzählen Ihre Geschichte anhand dieser Person? Wenn ich glaube, Frau Vollmer richtig verstanden habe, dann sagten Sie, Sie möchten gar nicht als Einzelperson wahrgenommen werden, sondern als politische Gruppe, als Initiative. Warum machen die Medien das trotzdem so?
Na, ich glaube, grundsätzlich geht es ja immer in jedem Prozess um Interessen. Also es geht um Macht, es geht um Einfluss, es geht um Besitzstände und es geht um Zugriff auf Dinge, Objekte und Stadt. Das sind immer einzelne Personen, von denen es startet. Das kann eine Gruppe sein. In der Gruppe gibt es aber immer Meinungsbilder und Bildner und meinungsbildende Personen und Leute, die es besonders gut zusammenfassen, auf den Punkt bringen können. Und deshalb wollen wir wissen, wer ist das? Wer spricht? Aus welcher Perspektive? Was ist der Hintergrund? Und warum spricht er so, wie er spricht? Und das ist unsere Frage. Deshalb wollen wir immer wissen, wer es eigentlich spricht.
Genau, ich glaube, dass sozusagen eine Positionalität der Akteure klar sein muss, ist uns, also dagegen wird, glaube ich, keine politische Initiative irgendwie sprechen, dass das auch offengelegt werden muss. Was bei unserem Prozess interessant war zu sehen für uns, ist eben, ne, wir waren niemanden, der betroffen war. wir haben als Initiative nicht auf diesem Gelände oder nahe dieses Geländes gelebt. Wir waren nicht von Verdrängung bedroht oder sonst irgendwas. Und was uns, glaube ich, die Medienaufmerksamkeit am Anfang garantiert hat, war, dass es zur gleichen Zeit eine andere stadtpolitische Initiative gab, die Interessengemeinschaft Großgörs und Katzler, wo es eben diese betroffenen Menschen gab. Und für uns ist das, oder für mich ist das irgendwie eine Art von, also ich frage mich, wie wird das konstruiert? Wann ist man denn betroffen von was? Also warum, wann hat man dieses Recht, betroffen zu sein? Warum bin ich nicht betroffen von Mietsteigerung? Also dann habe ich nicht das Recht dazu, was zu sagen. Das ist eher, das finde ich oft in Medien eine seltsame Repräsentation. Man braucht so den kleinen Mann, den kleinen Mieter, der gerade kurz davor ist, rausgeschmissen zu werden oder das schon, wo das schon vorbei ist oder der eine Zahl sagen kann, wie hoch seine Mietsteigerung ist. Aber warum diese Art von Betroffenheit? Warum nicht eine abstraktere?
Dann muss man noch ergänzen, die Frage stellt sich natürlich auch für die, also damals bei uns war es die Gegenseite, ja. Also da waren wahnsinnig große Interessen, ganz offensichtlich, die also auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hatten für die Kampagne gegen den Volksentscheid. Das hat aber kaum jemand recherchiert. Ich erinnere mich, und wir hatten auch ein Dokument geleakt, das war die Kofi, also wie, was das alles kosten sollte, die insbesondere die Infrastrukturerschließung und für wie viel Geld man die, das Land, das öffentliche Land dann auch verkaufen wollte. Und wenn ich, also wenn ich das richtig übersehe, waren Sie der einzige Journalist, der diese Informationen, ob jetzt von uns oder von aus einer anderen Quelle, aufgegriffen und daraus einen Artikel gemacht hat. Und das war eins unserer Hauptargumente. Eins unserer drei Argumente waren diese Kosten, die nie offengelegt wurden. Und Sie waren der einzige, das muss man sich mal überlegen, in so einer aufwendigen Kampagne.